Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 40 bis 47. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es ist kaum zu fassen, 3000 Menschen aus dem jüdischen Volk kamen an einem Tag durch die Predigt des Apostels Petrus und das Wirken des Heiligen Geistes zum lebendigen Glauben an ihren Messias Jesus Christus, den Sohn Gottes. Es geschah das, was später der Apostel Paulus den Kolossern schrieb: Gott der Vater hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und wie er im Brief an die Epheser hinzufügt, durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade. Später kamen noch viele dazu, sodass die Zahl der Männer, wie Lukas uns berichtet, auf 5000 stieg. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Die Predigt des Petrus muss wesentlich länger gewesen sein als der Auszug, der uns hier durch Lukas überliefert worden ist. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Mit anderen Worten, so heißt es, die sich wahrscheinlich auch auf alttestamentliche Schriftstellen bezogen, wobei der Kern seiner Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn in die dringende Aufforderung und Bitte mündete: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also mit vielen anderen Worten bezeugte Petrus das, was er hier unserem Auszug entsprechend bereits formuliert hatte und gesagt hatte. Diesem Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten Testamentes fügte er wahrscheinlich, wir erfahren das hier nicht, doch auch noch das persönliche Zeugnis der Apostel hinzu, wie wir es beispielsweise im Hause des Cornelius von ihm hören. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also dieses Bezeugen bezieht sich nicht nur auf die Aussagen des Alten Testamentes, sondern auch auf das persönliche Zeugnis der Apostel. Sie mussten ja dem auferstandenen Herrn begegnet sein. Das war ja Voraussetzung dafür, dass überhaupt das Amt der Apostel eines Apostels ausüben konnte. Petrus spricht ebenfalls davon in seinem zweiten Brief, wo er sagt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, wörtlich, nicht irgendwelchen Mythen, irgendwelchen ausgedachten Geschichten, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das ist also das persönliche Zeugnis eines Apostels oder der Apostel. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Petrus fügt also dem prophetischen Wort des Alten Testamentes noch das persönliche Zeugnis der Apostel hinzu. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und das war ja ihr schreckliches Vergehen. Sie dachten und handelten verkehrt. Sie gehörten zu einem verkehrten Geschlecht. Zunächst einmal sind natürlich da die Juden mit gemeint, aufgrund ihrer verhängnisvollen, scheinfrommen Eigengerechtigkeit, in der sie den Sünderheiland Jesus, den Gott zu ihnen gesandt hatte, um ihnen das ewige Heil zu bringen, als ihren Messias verwarfen. Das war ihr schreckliches Vergehen. Doch nicht nur das jüdische Volk war verantwortlich für die Ermordung Jesu am Kreuz, sondern wie Luther einmal sagte, auch wir sind es. Das gilt für jeden Einzelnen unter uns, die wir heute Morgen hier versammelt sind. Von Natur aus sind wir alle verkehrt. Ob uns das immer so bewusst ist, ist eine andere Frage, aber wir sind es. Wir sind von Natur aus alle verkehrt. In unserem Verhältnis zu Gott denken und handeln wir nicht nur verkehrt, sondern wir sind verkehrt. Wir brauchen Rettung vom ewigen Verderben und sie ist uns durch Christus zuteil geworden. Immer wieder Grund unserer Dankbarkeit für die große Liebe, die Gott uns in Christus Jesus erwiesen hat. Die Rettung vom ewigen Verderben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Wir werden seine Herrlichkeit schauen. Nicht nur im Glauben, sondern wir werden ihn schauen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Damals wirkte der Heilige Geist mit unwiderstehlicher Kraft durch die Predigt des Petrus an den Herzen der Zuhörer. Und so geschah es, dass sie Buße taten. Sie dachten um. Und ihren Glauben an Christus durch die Taufe auf den Namen Jesu Christi zum Ausdruck brachten und sie Vergebung ihrer Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes empfingen. Wir haben darüber etwas ausführlicher gesprochen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. So haben auch wir heute durch den Glauben an Christus, den erhöhten Herrn, wir haben davon gehört in der Schriftlesung, Gott hat ihm den Namen gegeben bei seiner Erhöhung, der über alle Namen ist. Es ist derselbe Name, dem Buchstaben nach, aber nun mit übernatürlicher Herrlichkeit ausgerüstet als als der erhöhte Herr, empfing er diesen Namen ganz neu, in einer ganz neuen Qualität, so möchte man sagen, ja. Auch wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen durch den Glauben an den erhöhten Herrn, an den gekreuzigten, natürlich, das ist immer Voraussetzung, auferstanden und erhöhten Herrn. Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief: Ihr habt die Salbung, gemeint ist der Heilige Geist, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und das hängt mit der Stellvertretung zusammen. Christus ist der Gesalbte, Messias ist der Gesalbte. Und in seiner Stellvertretung sind wir eins mit ihm. Gott hat uns eins gemacht mit seinem Sohn in der Stellvertretung. Das ist nicht eine mystische Einheit, um die es hier geht, sondern es ist eine Einheit aufgrund seiner Stellvertretung. Und hat er nun den Heiligen Geist, ist er mit dem Heiligen Geist gesalbt, so haben wir auch den Heiligen Geist empfangen. Es kann gar nicht anders sein. Zu behaupten, du und ich, die wir an Christus glauben, hätten nicht die Salbung mit dem Heiligen Geist empfangen, hieße gleichzeitig, dass auch Jesus nicht die Salbung mit dem Heiligen Geist gehabt hätte. Ja? Wir sind doch eins mit ihm. Also, er hat sie, also haben wir sie auch, in Christus, in ihm. Und dieses in Christus ist ein Ausdruck, den Paulus an vielen Stellen im Neuen Testament in seinen Briefen immer wieder erwähnt. In Christus, das heißt in unserem Stellvertreter, mit dem wir vollkommen eins sind, haben wir alles, was Gott verherrlicht, was ihm gefällt, was dazu dient, ein Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. All das, was wir hier lesen, sind Wunder der Gnade Gottes. Die Entstehung, die Geburt der Gemeinde Jesu, sowie auch die natürliche Geburt eines Menschen immer ein Wunder Gottes ist. Ne? Es handelt sich nicht um ein Menschenwerk, wenn ein Kindchen zur Welt kommt. Und es handelte hier sich nicht um ein Menschenwerk, um das Werk des Petrus oder irgendeines anderen Apostels, sondern es handelte sich um das Werk Gottes, um das Gnadenwerk Gottes. Und das wird deutlich, wenn wir hier lesen: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und am Ende dieses Abschnittes: Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott tat hinzu. Ich war nicht Petrus oder irgendjemand, sondern Gott tat hinzu. Es war ein Werk Gottes an den Seelen dieser Menschen und dass sie nun zur Gemeinde Jesu gehörten. In demselben Augenblick, da sie den Geist Gottes empfingen, diese Gabe Gottes, waren sie Teil der Gemeinde Jesu. Glied der Gemeinde Jesu, brauchen nicht lange zu warten, sondern waren es sofort. Wenn wir am vergangenen Sonntag sagten, dass sich der Heilige Geist mit seinem Wirken und Handeln mehr und mehr aus der Völkerwelt zurückzieht, was ja angesichts der Entwicklung in unserer Zeit offensichtlich ist, ne? Ein Blick in unsere Zeitlage hinein macht uns deutlich, dass der Geist Gottes sich nach und nach zurückzieht aus der Völkerwelt, aus den Heidenvölkern, aus den nichtjüdischen Völkern. Man müsste schon blind sein, wenn man das nicht sieht und erkennt, was die Schrift auch im Blick auf den Heilsplan Gottes geweissagt hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass unsere Gebete um Errettung von Menschen innerhalb der nichtjüdischen Welt, der Heidenvölker, vergeblich wären. Ja, so dürfen wir das nicht missverstehen, was wir sagen über den Heilsplan Gottes im Blick auf das sich zurückziehen aus der Völkerwelt und hinwenden zu dem Volk Israel. Das bedeutet nicht, dass wir hier nicht mehr die Hoffnung haben können, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Es werden keine Massen mehr sein. Ich weiß, das wird ja auch hier und da gelehrt. Wir gehen noch einer großen Erweckung hier in Europa entgegen. Das ist, so wie wir das sehen, von der Schrift her nicht gedeckt. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt, sondern die Schrift lehrt den großen Abfall, der sich mehr und mehr bemerkbar macht, gerade auch hier im Land der Reformation. Ja. Das Evangelium ist kaum noch bekannt. Die Bibel wird fast gar nicht mehr gelesen. Selbst christliche Zeichen wie das Kreuz werden mehr und mehr ausgeblendet. Was wir im Glauben von unserem himmlischen Vater im Namen Jesu erbitten, eben für Einzelne, die uns der Herr aufs Herz legt, ja, für Einzelne zunächst einmal, was wir da im Glauben im Namen Jesu erbitten und erflehen, das kann nicht vergeblich gebeten sein. Also, das wollen wir doch nochmal festhalten. Ne? Die Tatsache, dass im Heilsplan Gottes das so ist, ne? Erst verwirft Israel seinen Messias, da geht das Evangelium zu den Heidenvölkern und zum Ende hin zieht sich Gott aus den Heidenvölkern zurück und wendet sich Israel zu. Das soll uns nicht zu dem Denken verleiten, ja, es hat ja doch alles keinen Sinn, es bekehrt sich in unserer Zeit hier, auch bei uns in Deutschland oder in Europa, kein Mensch mehr. Das wäre natürlich eine falsche Schlussfolgerung, sondern was wir beten im Namen Jesu im Blick auf die Bekehrung von Menschen, das will Gott ganz sicherlich erhören zu seiner Zeit. Es ist allerdings eine Atmosphäre, in der wir als Gemeinde Jesu leben, ob es die Predigten betrifft oder ob es das persönliche Zeugnis betrifft, eine Atmosphäre, in der es schwer ist, durchzudringen. Ja, da brauchen wir viel, viel Geduld und Kraft, ausharren, bis dann ein Durchbruch der Gnade im Leben einzelner Menschen gegeben ist und geschenkt wird. Wie ging es nun weiter hier mit denen, die damals zum Glauben an Jesus kamen? Heute Morgen geht es uns mehr um Grundsätzliches, besonders um die Verbindung zwischen der Rechtfertigungslehre und dem, was dann kommt, nämlich den sogenannten Imperativen im Neuen Testament, Ermahnungen und dergleichen. Oder hier wird ja keine direkte Ermahnung ausgesprochen, dem Verhalten eines Christen, ja? Um diese Verbindung geht es uns heute Morgen, bevor wir dann demnächst besonders auf Vers 42 zu sprechen kommen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Mir fiel auf, dass nicht davon die Rede ist, dass Petrus sie nun ermahnt hätte, ab jetzt auch ein entsprechendes christliches Leben zu führen. Vielleicht hat er eine Ermahnung ausgesprochen, ähnlich wie Barnabas. In Apostelgeschichte Kapitel 11 lesen wir davon, als Barnabas sich auf den Weg machte nach Antiochia, weil dort Menschen zum Glauben gekommen waren, auch aus dem nicht-jüdischen Volk. Als er dort ankam, sah er die Gnade, die ihm gegeben worden war. Es waren echte Bekehrungen, die dort stattgefunden hatten in Antiochia. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh, er freute sich darüber, natürlich. Obwohl er selbst gar nicht beteiligt war, direkt, als Werkzeug Gottes. Er wurde froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das war seine Ermahnung, die er aussprach. Mit festem Herzen bei Jesus zu bleiben, bei seiner Gnade zu bleiben. Und vielleicht ist das hier auch eine Ermahnung gewesen von Seiten des Petrus, die uns aber nicht berichtet wird. Bleibt jetzt mit festem Herzen beim Herrn. Bleib bei ihm, bei seiner Gnade. Auf jeden Fall wurden sie nicht von den Aposteln wieder, jetzt im Blick auf das Verhalten eines Christen, unter die Herrschaft des Gesetzes Gottes gestellt, um zu versuchen, als ein an Christus Gläubiger ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Denn der Heilige Geist, den sie empfangen hatten, ist der Geist der Gnade in Christus Jesus. Denken an das Wort aus dem Propheten Sacharja: Gott wird ausgießen auf sein Volk Israel den Geist des Gebetes und der Gnade. Beides gehört auch immer wieder zusammen. Wer von der Gnade Gottes lebt, der wird auch dementsprechend immer wieder das Angesicht Gottes suchen im Gebet. Ja? Der Geist des Gebetes, der Geist der Gnade. Sie hatten nicht hier den Geist des Gesetzes empfangen. Und der Gesetzeswerke, dass sie wiederum unter den Druck des Gesetzes gerieten im Blick auf das tägliche Verhalten in der Nachfolge Jesu. Nein, sie standen gerade auch da unter der Gnade. Nicht nur als sie Vergebung empfingen und die Gabe des Heiligen Geistes empfingen durch den Glauben an Christus, sondern auch jetzt in der praktischen Nachfolge standen sie unter diesem Heiligen Geist der Gnade und nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Ihr Leben war fortan nicht ein hartes Joch wie unter dem Gesetz, das ihnen auferlegt wurde, sondern es war geprägt von Freude und von Lauterkeit. Und der Stand unter dem Gesetz hat nichts mit Freude zu tun. Ja. Da werden wir mehr und mehr zu Mühseligen und Beladenen. Wenn wir das hier so lesen, was sie dann taten, was sie in die Praxis umsetzten, war das kein Müssen, kein gesetzlicher Druck, der ausgeübt wurde von Seiten der Apostel. Jetzt müsst ihr aber. Wodurch man leicht auch der Heuchelei anheimfallen kann. Sondern ein Dürfen aus Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und lobten Gott und fanden wohl, wollen beim ganzen Volk, der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und zuvor schon, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, Abendmahlsfeier, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Also nicht in einem Wesen der Unlauterkeit, der Heuchelei, dass sie anderen was vormachen wollten, sondern im Geist der Gnade, der Freude, der Lauterkeit. Ihr Leben in der Nachfolge Christi wurde überstrahlt von der Gewissheit der Vergebung und der vollkommenen, ständigen Gerechtigkeit, die ihnen in Christus aus Gnaden zugerechnet worden war. So heißt es, wie selbstverständlich. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wie selbstverständlich. Wie von selbst entfaltete sich durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes aufgrund der ständigen Rückbindung zur immerwährenden Rechtfertigungsgnade das neue Leben. Da war die Rückbindung immer wieder zurück zur Rechtfertigungsgnade. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 4 das Gleichnis vom Samenkorn. Das Wort Gottes wird verglichen mit einem Samenkorn, das auf das Feld gestreut wird. Und da heißt es interessanterweise: Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Zunächst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Von selbst steht da. Und ihr kennt das Wort, was da steht im Grundtext. Ihr alle kennt das. Von selbst. Das heißt, im Griechischen steht hier das Wort automate. Automate. Automatisch. automate, von selbst. Das Wort Gottes hat Kraft in sich selbst, durch den Heiligen Geist, der wirkt. Und dadurch geschehen all diese wunderbaren Dinge der Frucht, die wir ernten dürfen, ja, zur Ehre Gottes. Also, automate, diesmal dürft ihr euch mal ein griechisches Wort merken. Hüten wir uns davor, über das christliche Verhalten zu predigen und zu versuchen, es zu praktizieren, losgelöst von der frohmachenden Glaubensgerechtigkeit. Und das geschieht oft. Das geschieht oft. Glaubensgerechtigkeit gehört zum Anfang und jetzt wenden wir uns dem Tun zu. Ja? Jetzt geht es hauptsächlich in den Predigten und auch im persönlichen Glaubensleben darum, dass wir das auch tun. Hauptsächlich. Die Betonung liegt nicht mehr auf der Glaubensgerechtigkeit in erster Linie, sondern auf dem, was wir jetzt zu tun haben als Christen. Schon ein Blumhardt, wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was Blumhardt gelehrt hat, aber er war wirklich ein vorbildlicher Gottesmann. Auch ein Blumhardt klagte in seiner Zeit, also lange Jahre, bevor wir uns hier versammeln dürfen, darüber, dass man die Heiligung zu sehr betonte auf Kosten der Rechtfertigungsgnade. Und das ist heute erst recht der Fall. Wenn wir das nicht beachten, dass Heiligung immer geschieht auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade, immer in dieser Verbindung, dann kommen wir dahin, dass wir mit den neutestamentlichen Ermahnungen umgehen, als wären sie Gebote im Sinne des Gesetzes vom Sinai, des Gesetzesbundes, durch die wir uns ein Segen und hoffentlich nicht auch noch das ewige Leben, verdienen können. Statt unser Vertrauen einzig und allein auf das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi zu setzen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes entsprechende Früchte zu bringen, dass uns das bewusst ist. Ja? Jede Tat, die wir vollbringen als Christen, ist eine Frucht der Rechtfertigungsgnade, wenn es recht geschieht, ja? Wenn der Heilige Geist hier wirkt. Wenn es auch nicht vollkommen ist. Heiligung ist niemals vollkommen. Rechtfertigung ist vollkommen. Deshalb stützen wir uns immer wieder, auch wenn wir uns mit Heiligung beschäftigen. Wir werden darüber noch nachzudenken haben. Immer wieder auf die Rechtfertigungsgnade. Ansonsten werden unsere guten Werke in der Nachfolge Christi zu sogenannten Gesetzeswerken. Wir wollen das ja gar nicht, aber wir sind uns dessen oftmals gar nicht bewusst, dass es wirklich so ist bei uns, ja, leider. Dann sind das die Werke, die wir tun, nicht mehr die ersten Werke. Ja, wir denken an das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Da ist von Werken die Rede am Anfang dieses Sendschreibens. Der Herr lobt sogar diese Werke. Und dann geht es weiter und es wird deutlich, dass diese Werke, die er zunächst lobt, nicht die ersten Werke mehr sind. Die ersten Werke. Die Werke aus der Liebesgemeinschaft, aus der Gnadengemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Sondern diese Werke hatten sich verselbstständigt. Sie waren rein äußerlich lobenswert, rein äußerlich. Ja, sie waren den ersten Werken täuschend ähnlich. Man konnte keinen Unterschied finden, wie schon gesagt, rein äußerlich. Aber es waren eben nicht die ersten Werke. Und es ist halt so, wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht immer das Gleiche, ne? Und der Herr Jesus sagt, zwei werden mahlen auf dem Felde. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Sie tun genau dasselbe. Aber das, was der eine tat, war ganz anders. Es geschah aus dem Glauben heraus, als das, was der andere tat. Es war wie ein Gesetzeswerk. Zwei werden arbeiten auf dem Feld. Sie tun dieselbe Arbeit. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Da haben wir genau das, was uns im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus deutlich werden kann. die ersten Werke, die Glaubenswerke, die Werke aus der Abhängigkeit von Herrn Jesus Christus, nur die haben das letzte Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters. Wie Iwand in seinem Buch über die Glaubensgerechtigkeit schreibt, unterscheidet Luther zwischen den Werken des Glaubens und den Werken des Gesetzes. Also wir müssen nicht meinen, Luther hätte nichts zu sagen zu den guten Werken. Er unterscheidet zwischen Gesetzeswerken und guten Werken aus dem Glauben. Weil diese Unterscheidung müssen wir einfach treffen. Das ist ganz wichtig. Luther hat manches zu sagen zu den guten Werken. Unter anderem hat er auch gesagt, es wäre gut, wenn man den ganzen Haufen unter dem Papst gelassen hätte. Warum? Weil man da noch wenigstens sich angestrengt hätte, was Gutes zu tun. Ja? Und so waren einige auf den Gedanken gekommen, in der damaligen Zeit schon, das ist nämlich die andere Seite, ja, unser lieber Bruder hat mich auch nochmal erinnert an dieses Wort, nicht zur Rechten und nicht zur Linken, nein, nicht zur Rechten und nicht zur Linken, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, liberal zu werden und zu sagen, es ist völlig egal, was ich jetzt als Christ tue. Ja. Da fiel man dann von der anderen Seite vom Pferd. Und deshalb dieser Ausspruch Luthers. Er unterscheidet also zwischen Glaubenswerken und Gesetzeswerken. Den Werken des Glaubens, aus dem Glauben heraus, aus der Gemeinschaft mit Christus, aus der Gnade heraus, aus der Rechtfertigungsgnade heraus, fehlt jeglicher Ruhm im Blick auf den Menschen. Wo bleibt der Ruhm? Fragt Paulus im Römerbrief, Kapitel 3. Wo bleibt der Ruhm, ja, unter dem Gesetz? Unter der Gnade. Er ist ausgeschlossen. Unter der Gnade ist er ausgeschlossen. Unter dem Gesetz hat der Mensch Ruhm. Ja? Er tut etwas und er rühmt sich auch dessen. Er schreibt das auf sein eigenes Konto. Unter der Gnade aber, aus dem Glauben heraus, gibt es keinen Ruhm für den Menschen. Gibt es nur Anbetung Gottes. Nur Ruhm für Gott. Denn der Glaube kann nicht leben, interessante Aussagen, die Iwand hier macht. Der Glaube kann nicht leben, ohne zu wirken. Das ist klar. Das ist die eine Seite. Wenn ich wirklich echten Glauben habe, davon spricht Jakobus ja, er spricht von der Möglichkeit des toten Glaubens und von dem lebendigen Glauben. Wenn ich wirklich lebendigen Glauben habe, dann zeigt sich das auch hier und da in meinem praktischen Verhalten, auch wenn das nicht vollkommen ist. Ja? Und es auch immer wieder leider Versagen gibt. Aber es zeigt sich doch in irgendeiner Weise, wie hier auch in der Apostelgeschichte zu Pfingsten. Der Glaube kann nicht leben, er ist letztlich ein toter Glaube, wenn er nicht doch irgendwelche Früchte bringt. Er kann nicht leben, ohne zu wirken, aber er lebt nicht davon, dass er wirkt, sondern davon, dass Gott wirkt, dass Christus, wie Luther sagt, nicht müßig ist. Christus ist nicht müßig, so können auch seine Nachfolger nicht müßig sein, aber sie leben nicht davon. Sie leben von der vollkommenen Gnade in Christus, in der Rechtfertigung. Davon leben sie. Das aber hat Folgen. Und das zeigt sich hier auch bei den Geschwistern, ohne dass man etwas muss, sondern man darf jetzt unter der Gnade. Und Iwand zitiert Luther mit den Worten, dass der Mensch lerne, gute Werke tun, nicht um seinetwillen, nicht um einer Seligkeit willen, nicht um irgendeines Segens willen, den ich dadurch haben will, sondern aus dem gnadenerfüllten, freien, spontanen Affekt, so nennt er das, heraus zum Wohlgefallen Gottes, ohne dass ich mich darauf stütze im Vertrauen. Wozu ein jegliches Ding geschaffen ist, das tut es ohne Gesetz und ungezwungen. Also wirkt und tut Gott allezeit Wohl und Gutes von Natur und Art. Das ist Gottes Art. Niemand zwingt ihn dazu, etwas Gutes zu tun, sagt Luther. Das ist sein Wesen, das ist seine Art. Gestern noch hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der auch die Frage stellte, ja, wie ist das mit dem Teufel, ja? Kann der sich auch noch bekehren? Ich sage, nein, der kann sich nicht mehr bekehren. Und habe deutlich gemacht, dass das seine Art ist, Böses zu tun. Er kann nicht anders. Er muss so handeln. Selbst wenn er etwas Richtiges sagt, sagt er doch die Lüge. Er ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Und so ist Gott gut in sich selbst. Niemand hat ihm das gesagt, du musst jetzt gut sein. Es ist seine Art, sein Wesen. Liebe ist sein Wesen. Ein Baum bringt Früchte, so Luther, von Natur, freiwillig, ungezwungen. Die Sonne scheint von Natur, dazu hat sie Gott geschaffen. Ungeheißen, ohne dass ihr das jemand sagt. Und ungenötigt, und alle Kreaturen tun freiwillig, was sie tun sollen, was in ihnen steckt. Ist ja interessant zu beobachten, auch in der Natur. Ja? Also auch der Gerechte, der in Christus Gerechte. Deshalb erklärt Luther das mit den Worten, so allein durch den Glauben an Christus aus Gnaden für Gott ist gerecht, fromm und selig geworden. Das ist der Gerechte. Er tut gute Werke, willig von ihm selber, automatisch. Wie Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Unter diesem Vorzeichen der beständigen Gnade Gottes in Christus dürfen wir die Worte hier in Vers 42 verstehen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und so weiter. In diesem Geiste, nämlich im Heiligen Geist der Gnade, dürfen wir heute wieder das Abendmahl feiern. Das gehört ja auch zu diesen Elementen der christlichen Gemeinschaft. Von dem in unserem Wort ja auch die Rede ist hier. Und so Gott will, werden wir demnächst mit der Betrachtung unserer Verse fortfahren, indem wir sie ansehen wollen und bedenken wollen unter dem Gesichtspunkt der Gemeinschaft. Also wir wollen die Gemeinschaft oben anstellen, was das bedeutet, und darunter die Lehre der Apostel, das Brotbrechen und das Gebet. Und das werden wir versuchen noch ein wenig zu erklären. Das soll heute einmal genügen, was wir gehört haben. Ich hoffe, dass es auch verstanden worden ist und dass wir froh sind und froh werden über diesen Abschnitt hier und nicht denken, ach ja, nicht wahr? Natürlich gibt es bei uns manche Versäumnisse, darüber werden wir auch noch sprechen, aber dieser Abschnitt ist da, um zu zeigen, wie wunderbar das Wirken des Heiligen Geistes damals war. Und wir dürfen mit dem Heiligen Geist rechnen auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade. Wie wunderbar das ist. Schaut euch das hier zu Hause immer wieder mal in den nächsten Wochen an. Schaut da hinein und werdet froh über das, was uns hier durch Lukas berichtet worden ist. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses wunderbare Geschehen damals zu Pfingsten und für die Früchte, die deine Gnade, die Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit, die vor dir gilt, gebracht hat im Leben derer, die zur Gemeinde Jesu hinzugefügt wurden. Von dir, ganz allein von dir. Und so preisen wir dich auch in dieser Stunde, dass du dein Werk auch heute noch hast, wenn wir es auch in dieser überwältigenden Weise zur Zeit hier bei uns nicht zu Gesicht bekommen. Aber Einzelne wirst du ziehen, Einzelne wirst du noch zur Umkehr bringen, Einzelnen wirst du noch zu stark werden, auch wenn es noch lange dauern sollte. Und damit rechnen wir im Glauben. Amen.